Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Infotag.
So, dann setze ich mal meine Arztbrille auf. So. Und jetzt bitte die Zunge rausstrecken und A sagen.
Aber Kakadu. Ach komm, na gut. Also, aber nur ganz kurz. Also, A.
Oh je. Deine Zunge ist voller Flecken.
Was? Flecken auf meiner Zunge? Moment mal. Könnte das nicht daran liegen, dass deine Brille ganz dreckig ist?
Ups. Hast recht. Die Flecken sind auf den Brillengläsern.
Ja, da bin ich beruhigt. Hallo, ich bin Tim. Kakadu wollte gerade unter Beweis stellen, dass auch er therapeutische Fähigkeiten besitzt. Also, dass er Menschen helfen kann, wieder gesund zu werden. Heute geht es nämlich um Tiere in der Sendung, die genau das machen. Damit ist allerdings nicht gemeint, Kakadu, dass sich die Tiere als Doktor verkleiden und so tun, als ob sie Ärzte sind.
Wirklich?
Ja, wirklich. Wir hören später, wie Tiere Kindern helfen, gesund zu werden. Außerdem finden wir raus, was Tiere noch alles genauso gut oder sogar vielleicht besser können als wir Menschen. Wir treffen zum Beispiel auf Bienen mit eingebautem Navi. Und dann dreht sich die Sendung noch um ein Blümchen, das schon vielen geholfen hat, eine wichtige Frage zu klären.
Er liebt mich nicht, er liebt mich. Er liebt mich nicht. Er liebt mich. Juhu!
Juhu, ja, wer sich nicht so sicher ist, ob der oder die Angebetete einen auch so dufte findet, der befragt schon mal das Gänseblümchen. Aber das kleine Pflänzchen ist zu noch viel mehr Nütze. Später erfahren wir, warum es zur Heilpflanze des Jahres gekürt wurde, hier beim Kakadu. Nicht nur in uns steckt auch mal ein Tier, sondern in Tieren auch durchaus Menschen. Also viele Tiere sind zum Beispiel leidenschaftliche Sammler. Menschen auch. Tiere können fürsorgliche Eltern sein, aber auch grottenschlechte. Nicht anders als in der Welt der Menschen. Jemanden als dummes Schwein zu beschimpfen, ist sowieso totaler Quatsch, denn Schweine gehören zu den intelligentesten Säugetieren. So hören Hausschweine auf ihren Namen und sie unterhalten sich in ihrer eigenen Sprache. Rund 20 verschiedene Oinks und Queeks haben Biologen schon herausgefunden. Welche Tiere ganz gezielt ihre so menschlichen Fähigkeiten einsetzen, berichtet uns jetzt Kakadu-Reporterin Karin Hahn. Sie hat zusammen mit Jakob den Zoobiologen Benjamin Ippler getroffen.
Raben, wenn sie eine harte Nuss haben, wo sie die Schale nicht knacken können, legen die sie auf den Boden und lassen dann im Flug einen Stein auf die Nuss fallen. Und dann knackt die Nuss und dann haben sie das Innere.
Das heißt, nicht nur der Mensch oder sein nächster Verwandter, der Schimpanse, kann gezielt mit Werkzeugen umgehen.
Auch Krähen nutzen Stöcke, um an Insektennahrung ranzukommen, die sie dann aus Baumstämmen zum Beispiel herauspopeln.
Und Tiere sind Feinschmecker. Wenn die Japan-Makaken Süßkartoffeln finden, dann waschen sie diese sorgsam im Fluss. Sie fressen sie aber nicht gleich auf, sondern tauchen sie erst noch ins Meer.
Süßkartoffel schmeckt salzig und das schmeckt den Affen natürlich sehr gut. Aber hier ist interessant, dass es die jungen Weibchen sind, die sehr oft anfangen mit Werkzeuggebrauch. Also nicht wie beim Menschen, wo Papi der Heimwerker ist, sondern die jungen Weibchen sind die experimentierfreudigen Tiere.
Wie der Mensch haben auch einige Tiere medizinisches Wissen. Schimpansen fressen, wenn sie von Durchfall geplagt werden, bestimmte Gewächse, um sich von ihrer Krankheit zu befreien. Kapuzineraffen in Costa Rica vertreiben lästige Insekten, indem sie ihr Fell mit Fruchtfleisch und dem Saft von Zitrusgewächsen einschmieren. Alle diese Fähigkeiten sind den Tieren angeboren. Einiges haben sie aber auch gelernt und geben dieses Wissen an die nächste Generation weiter.
Wir haben zum Beispiel bei manchen Tierarten auch so etwas wie ein Zählverhalten, also dass die Tiere eben bis zu einer gewissen Anzahl auch zu zählen vermögen. Das finden wir natürlich bei unseren nächsten Verwandten, den Affen, vor allem den Menschenaffen, aber auch im Vogelreich, zum Beispiel bei den Papageien oder wieder hier bei den Rabenvögeln. Bis über 5 können sie zählen, also Ratten können das auch. Oder es gibt sogar eine Untersuchung über Ameisen. Da heißt es, dass die Ameisen die Anzahl ihrer Schritte zählen, die sie vom Bau aus davonlaufen. Was eben zum Beispiel auch keiner für möglich gehalten hat. Das hat ein Biologe im Zoo von Arnheim beobachtet, dass eben Schimpansen, wenn sie in Streit geraten sind, ein Dritter sogar hinkommt als Streitschlichter.
Ein Rätsel für Wissenschaftler bleibt nach wie vor die Frage, wie sich Tiere orientieren. Menschen verfügen über Karten, Navigationsgeräte oder fragen einfach, wenn sie sich verirrt haben. Bienen müssen sich schon anders behelfen. Durch jahrelange intensive Forschung hat der Zoologe Karl von Frisch eine hochinteressante Entdeckung gemacht.
Wenn wir die Honigbiene im Stock beobachten, so stellen wir eben fest, dass manche Bienen dann eben im Kreis herumlaufen und ein regelmäßiges Muster ablaufen.
Das sieht aus, als würde die Biene mit ihrem Tanz eine Landkarte zeichnen. Dieses Verhalten, auch Schwänzeln genannt, zeigt den anderen Bienen an, in welcher Richtung ein Futterplatz, ein blühender Obstbaum oder eine Wiese zu finden ist.
Die Biene kann dann sogar noch über die Geschwindigkeit des Tanzes ihren Stockgenossinnen noch mitteilen, in welcher Entfernung sich diese Blume dann befindet. Das heißt also, die Stockgenossinnen können dann entscheiden, lohnt es sich, in die Entfernung dann mit auszufliegen oder nicht.
Es gibt sogar Tiere, die zu kleinen Helden werden, wenn es darum geht, ihre Art zu erhalten.
Der Ziesel, bei dem hat man festgestellt, also Ziesel sind kleine Nagetiere, die sehr gerne von großen Adlern gefressen werden, vom Steppenadler zum Beispiel, dass eben da einige Tiere außerhalb des Baus sind und die warnen, die geben einen ganz lauten Warnpfiff ab. Ein Tier, das einen solchen lauten Warnpfiff abgibt, dieses Tier wird natürlich selber mit höherer Wahrscheinlichkeit gefressen als ein Tier, was nicht warnt.
Interessant ist allerdings, dass die Ziesel, die Pfeifen, nur ihre Verwandtschaft, also Eltern, Geschwister, Onkel und Tanten warnen. Vampirfledermäuse dagegen teilen ihr erbeutetes Blut mit anderen, nicht so erfolgreichen fremden Artgenossen. Und wenn diese dann bei der Jagd Glück haben, geben sie das Blut wieder zurück. Eine Hand wäscht die andere, würden wir das nennen.
Erwiesen ist auch, dass sich Delfine, genau wie Menschenaffen, auch im Spiegel erkennen können. Auch Elefanten erkennen sich im Spiegel. Also es ist tatsächlich so, dass sich mehr Tierarten im Spiegel erkennen können, als man dies früher gedacht hat.
Auch Schweine gehören dazu. Sicher haben sie eher selten die Gelegenheit, sich im Spiegel zu bewundern, aber sie könnten es. So einmalig, wie der Mensch immer tut, ist er gar nicht.
Denn Tiere können einiges genauso gut wie wir Menschen. Kakadu-Reporterin Karin Hahn hatte da ein paar Beispiele für uns. Esel spielen zum Beispiel auch sehr gerne auf Instrumenten. Zumindest der Esel in diesem Lied hier von der Mucketierbande. Stilesel heißt das. Gibt es jetzt beim Kakadu im Deutschlandradio Kultur. Der Stilesel, ein musikalisches Tier. Okay, ich glaube, nicht jeder Esel träumt vom Cowboy-Leben. Aber es gibt Esel, die uns Menschen helfen, dass wir uns besser fühlen. Friedemann zum Beispiel. Er hilft jungen Patientinnen und Patienten in der Kinder- und Jugendklinik in Mahl. Kakadu-Reporterin Dorothee Klee hat den Esel und seine tierischen Kollegen getroffen.
Das ist der Friedemann, das ist ein Esel-Wallach. Der ist ganz lieb, ist aber auch so ein bisschen der Rocker hier in der Tiergruppe, weil der schon ganz genau weiß, was er will. Das ist eigentlich auch ganz gut so. Denn die Martha, seine Halbschwester, ist so ein bisschen die Sanfte hier.
Therapeutin Petra Wiethoff streichelt Friedemann und Martha liebevoll über den Rücken. Man könnte sagen, die Esel sind zwei Assistenten der Therapeutin. Insgesamt 30 Tiere leben auf dem großen Gelände der Kinder- und Jugendklinik in Mahl. Neben den Eseln sind das Schafe, Ziegen, Kaninchen, Meerschweinchen und sogar Dammwild. Zusammen mit der Therapeutin empfangen die Tiere jeden Tag junge Patienten. Tiergestützte Therapie nennt sich das. Petra Wiethoff begrüßt vier aufgeweckte Jungs und auch Friedemann lässt es sich nicht nehmen, Hallo zu sagen.
So, der Friedemann, der kommt auch schon mal direkt und guckt, ob ihr alle da seid. Der zählt schon mal durch. Okay, dann würde ich sagen, wir bilden zwei Teams. Wer arbeitet mit wem zusammen?
Die vier Jungs haben sich neue Namen ausgedacht und wollen heute Paul, Otto, Alfred und Philipp genannt werden. Philipp und Alfred bilden ein Team und gehen zu Esel Friedemann. Paul und Otto versuchen, Martha aus dem Stall zu locken. Die Jungs sollen die Esel striegeln und ihnen die Hufe auskratzen.
Wir können das auch mal probieren, dass du den Huf selber hältst. Was meinst du?
Ja.
Huf. Genau, Astfallen. Wenn du den Huf abgesetzt hast, dann kannst du die Martha noch einmal streicheln und die loben.
Hast du gut gemacht, Martha.
Die Kinder, die zur tiergestützten Therapie kommen, haben seelische Probleme. Sie sind zum Beispiel dauernd traurig, haben etwas Schlimmes erlebt, essen kaum noch was, sind aggressiv, streiten sich ständig oder können nicht ruhig sitzen. Die Tiere helfen den Kindern dabei, bestimmte Eigenschaften zu lernen. Bei den Eseln trainieren sie zum Beispiel, auf ihr Gegenüber einzugehen.
Weil man mit einem Esel arbeiten kann, wenn man den anschaut, wenn man sich zu dem wendet. Weil wenn man das macht, dann machen die auch, was man will. Wenn man das nicht macht, dann machen die gar nichts.
Die Schafe Hanni und Nanni stehen neben den Eseln und schauen neugierig zu. Philipp hat seine Hand im dichten Fell von Hanni vergraben.
Ich streichle die immer gerne, weil sie so ein tolles Fell haben. Warm, flauschig, ja.
Ja, die Schafe, das sind zwei Heidschnucken, die sind handaufgezogen. Die beiden kennen gar keine anderen Schafe, die kennen nur sich und denken wahrscheinlich sowieso, dass sie Menschen sind. Und die können nämlich was ganz Besonderes, die können nämlich an der Leine gehen, wie ein Hund. Und das mache ich ganz gerne mit unsicheren Kindern, Kindern, die sich wenig zutrauen, die sich auch nicht trauen, vielleicht auf Fragen zu antworten.
Denn wenn die Kinder mit einem schwarzen Schaf an der Leine unterwegs sind, werden sie automatisch angesprochen. Und über das Schaf trauen sie sich auch, mit Fremden zu sprechen. Heute werden Hanni und Nanni nicht ausgeführt. Stattdessen geht es zum Dammwild. Genauer gesagt zu 12 weiblichen Hirschen. Jeder Junge nimmt sich einen Eimer und füllt etwas Futter hinein.
Vielleicht kannst du noch mal sagen, was man am besten macht, wenn man das Dammwild füttern möchte.
Langsam zu den Dammwilden hin, dann kniet man sich hin und hält die Hand flach hin mit Futter.
Was ist denn ganz wichtig? Wie bewegen wir uns, wenn wir aufs Dammwild zugehen?
Vorsichtig und langsam.
Genau, so ein bisschen wie in Zeitlupe, ne?
Langsam nähern sich Alfred, Otto, Philipp und Paul den scheuen braunen Tieren.
Für alle vier ist wichtig, dass sie nicht so hektisch werden. Und für alle vier ist wichtig, auch im Team sich abzusprechen. Das sind ja jetzt vier Jungs und die sitzen alle im Halbkreis. Und die haben sich abgesprochen, wie sie sich positionieren. Und so funktioniert es, wenn die 12 Dammwildmädchen zu sich lockt.
Das frisst mir aus der Hand. Weil ich finde, das ist so eine Vertrauenssache. Ich konnte es streicheln.
Mit diesem guten Gefühl geht für Paul und die anderen Jungen die heutige Therapiestunde zu Ende. Zum Abschluss setzen sie sich noch einmal zusammen, reden über ihre Erlebnisse und jeder bekommt ein Bonbon.
Heute war es sehr schön. Also ich bin eigentlich immer danach entspannt, wo ich mit den Tieren gearbeitet habe. Und ich fand am schönsten, dass wir das Wild gefüttert haben.
Für Alfred war das heute die letzte Stunde mit den Tieren. 10-mal war er jetzt hier. Die anderen sehen sich in einer Woche wieder. Und dann steht etwas ganz Besonderes an. Philipp darf Haargel mitbringen und Friedemann frisieren.
Dann mache ich ein Foto von Friedemann.
Ja.
Für dich. Wenn jemand eine flotte Gel-Frisur tragen kann, dann auf jeden Fall Friedemann, oder? Der Esel und 30 weitere Tiere helfen jungen Patientinnen und Patienten in der Kinder- und Jugendklinik Mahl, dass sie sich besser fühlen. Kakadu-Reporterin Dorothee Klee hat uns erklärt, wie eine Therapie mit Tieren funktioniert. Wenn ich gerade mal Eugenias Tee probiere, Moment, ja, ein bisschen Gänseblümchen könnte der vielleicht noch vertragen. Nee, ehrlich, Gänseblümchentee soll super gesund sein. Das Gänseblümchen ist nämlich die Heilpflanze des Jahres 2017. Nur jetzt im Winter, da gibt es die doch gar nicht, oder? Das hat auch unsere Kakadu-Reporterin Regina Voss gedacht. Trotzdem hat sie sich mit der Naturpädagogin Melanie Froh auf die Suche nach dem Pflänzchen gemacht.
Ist das die Richtung, die wir...
Ja, genau.
Ich bin ja jetzt gespannt, ist eigentlich nicht so die beste Jahreszeit, um Gänseblümchen zu finden.
Würde ich gar nicht sagen. Das Tolle am Gänseblümchen ist tatsächlich, dass man es ganzjährig findet. Und wenn wir hier mal so schauen, hier ist alles voll. Die meisten erkennen es nur nicht, weil bekannt am Gänseblümchen ist halt die Blüte vor allem.
Ja, die kleine Blume mit dem knallgelben Punkt, um den sich weiße, recht schmale Blütenblätter drängeln, die würde ich auch auf einer Wiese erkennen. Aber nur die Blätter, ganz ohne Blüten. Wie sehen eigentlich Gänseblümchenblätter aus?
Hier, also hier sieht man so einen richtigen Rasen voll mit Blättern. Die Biologen nennen das spatelförmig, also es sind so kleine Eier, würde ich mal sagen, ne, die dann so unten in so einer Rosette, also so einem runden Kranz, sich dem Boden anschmiegen.
Anschmiegen, das Wort trifft es genau. Die kleinen eierförmigen, etwas fleischigen Blätter der Blume schmiegen sich in und aneinander und auch an den Erdboden.
Und wenn wir hier gucken, dann haben wir tatsächlich auch eine kleine Blüte.
Blüten.
Ja, nicht so viele wie im Sommer. Hier ist noch eine, die ist geschlossen. Das ist auch typisch so, wenn es kalt ist, dann öffnen die sich gar nicht so richtig. Und wenn man schaut, hier sind eigentlich ganz schön viele. Auch im Winter, auch bei Minusgraden.
Gänseblümchen würden viele erkennen, aber es könnte tatsächlich sein, dass mehrere Leute auf ein Gänseblümchen zeigen und andere Namen sagen.
Ich habe mal gelesen, 125 verschiedene Namen im deutschsprachigen Bereich. Marsliebchen, Marienblümchen, Angerblirmal in Bayern, Tausendschönchen.
Und Bellis perennis ist ihr wissenschaftlicher lateinischer Name. Ausdauernde Schöne heißt das. Und schön ist sie.
aber keine von der eingebildeten Sorte.
Wie würdest du das Gänseblümchen beschreiben?
Bescheiden? Eigentlich hat das Gänseblümchen gar keinen Grund, so bescheiden zu sein. Das könnte auch ganz stolz sein, weil es nämlich ganz viele tolle Sachen kann. Also spannend ist ja, dass die Gänseblümchen, das wissen auch viele Kinder, schlafen gehen, also tatsächlich ihre Köpfchen schließen, und zwar nachts. Und das Spannende ist, dass sie das tun aufgrund einer inneren Uhr. Also wenn man das Gänseblümchen ausgräbt und in einen Raum stellt, wo ständig Licht ist, dann würde es das trotzdem tun, weil es einfach spürt, jetzt ist es Nacht, auch wenn es hell ist.
Und was kann es noch?
Es ist eine Heilpflanze, es ist eine ganz leckere Pflanze, eine Pflanze, die kulinarisch genutzt werden kann.
Ja, aber vom Gänseblümchen würde ich jetzt nicht satt werden. Wo kann man die denn einsetzen in der Küche?
Wenn man jetzt nicht nur an die Blüten denkt, sondern an die Blätter und viele von diesen Blättern sammelt, die so ein bisschen nach Feldsalat schmecken, dann gibt es schon einen guten Frühlingssalat. Ja?
Oder man kocht eine leckere Suppe, sagt die Biologin. Und unschlagbar ist die Blüte als Dekoration, schwimmend auf der Suppe, oben auf dem Salat.
Und vielleicht nicht so gesund, weil Zucker dabei ist, aber auch sehr hübsch. Kandierte Blüten kann man auch machen.
Was heißt das?
Das heißt, man streicht sie ein mit Gummi Arabicum, so heißt das. Man kann auch Eiweiß nehmen und streut Zucker drüber, trocknet das und dann ist es haltbar und ist eine kleine, leckere Süßigkeit.
Doch ausgezeichnet wurde das Gänseblümchen als Heilpflanze.
Früher haben die Menschen das Gänseblümchen auch medizinisch genutzt, also zum Heilen. Und es gibt auch immer noch Leute oder es gibt wieder Leute, die das Gänseblümchen dafür nutzen. Was kann man damit heilen oder bekämpfen?
Ja, so eine klassische Heilwirkung, auch aufgrund der Inhaltsstoffe erklärbar, ist bei Erkältungen ein Hustenmittel. Also man kann einen Tee oder einen Hustensaft draus machen. Es ist auch ein klassisches Hautheilmittel bei Hauterkrankungen, bei leichten Verletzungen, bei Akne. Viele nehmen es auch so für die Frühjahrskur, auch fit machen.
Das Gänseblümchen ist eine tolle Küchen- und Heilpflanze. Doch wer auf den winterlichen Wiesen momentan nur ein einziges Gänseblümchen findet und damit keine Salatschüssel füllen und keinen Hustentee kochen kann, dem kann die kleine Blüte immerhin einen nicht unwichtigen Teil der Zukunft vorhersagen. Auch wenn das Blümchen dabei ziemlich gerupft wird.
Er liebt mich nicht. Er liebt mich.
Das Gänseblümchen, nicht nur eine wichtige Pflanze für Verliebte, sondern auch die Heilpflanze des Jahres. Was ihr für gute Wirkungen nachgesagt werden, hat uns Kakadu-Reporterin Regina Voss berichtet. Ich verschreibe euch jetzt noch eine Dosis Kakadu. Die nehmt ihr bitte morgen wieder ein, nach euren Nachrichten um 15 Uhr. Dann ist Kakadu-Medientag und wir hören, was meinem Namensvetter Tim Thaler passiert. Der bekommt nämlich ein merkwürdiges Angebot.
Verkauf mir dein Lachen.
Mein was?
Dein Lachen, Tim. Einer wie du hat eh nicht viel zu lachen. Verkauf's mir.
Das geht doch gar nicht.
Probier's aus. Gib mir dein Lachen und du gewinnst ab jetzt jede Wette. Wir schließen einen Vertrag.
Ob sich Tim auf das seltsame Geschäft einlässt, das hört ihr morgen. Denn die Geschichte von Tim Thaler kommt als neuer Film ins Kino und wir sagen euch, ob man den sich angucken sollte. Jetzt geht's hier im Deutschlandradio Kultur gleich mit dem Musikmagazin Tonart weiter. Ich bin Tim und lachend morgen wieder drin.
Hallo? Manchmal gehen Kakadu und ich ins Restaurant. Aber fein essen zu gehen, liegt nicht jedem. Kakadu, hör endlich auf, am Tisch zu wackeln. Die gucken ja schon alle.
Geht nicht.
Du wirst dich verschlucken.
Geht trotzdem nicht.
Und warum nicht?
Weil ich gerade Wackelpudding esse.